Was war das Besondere an Apollo 17?
Ja, Apollo 17, das war zwar die letzte Mission des Apollo-Programms, aber sie war die erste mit einem Wissenschaftler an Bord. Der Geologe Harrison Schmidt, der landete als Pilot die Mondfähre in einem Mondtal, auch so ein Landeort, das war eine Premiere. Die Hoffnung war, dass man dort auch altes vulkanisches Gestein finden würde. Und das war auch der Fall. Der Schmidt war völlig aus dem Häuschen, als er inmitten der grauen Mondwüste orangefarbene Gesteinskrümel entdeckte. Und die stellten sich später als Mondglas heraus, das sich ursprünglich in Lava gebildet hatte. Insgesamt 111 Kilo Gesteinsproben stopften Schmidt und sein Kommandant Eugene Cernan in die Behälter der Mondfähre und darunter auch die mit 4,2 Milliarden Jahren ältesten Mondgesteine, die man überhaupt gesammelt hat. Über 3 Tage verbrachten sie auf der Mondoberfläche, 34 rumpelige Kilometer fuhren sie mit dem Mondauto umher, allesamt bislang ungebrochene Raumfahrtrekorde.
Weshalb wieder zum Mond und wo will man da genau hin?
Die Apollo-Missionen, die landeten ja nahe am Mondäquator auf Flächen, die sehr eben sind und wo es nicht so große Gesteinsbrocken, Felsbrocken gibt, die beim Landen gefährlich werden könnten. Und am Mondäquator, da scheint auch 14 Tage lang die Sonne und 14 Tage lang ist es stockdunkle Nacht. Die neuen Mondflüge, die peilen nun aber den Mond-Südpol an. Denn dort gibt's hohe Kraterränder und auf denen obendrauf, da ist eigentlich immer Sonnenlicht. Und das Kraterinnere, das liegt im Gegensatz dazu immer im Schatten. Es ist dort super kalt und dort hat sich wahrscheinlich im Lauf von Millionen Jahren sogar Wassereis gesammelt. Und wo Solarstrom und Wasserversorgung möglich sind, da könnte man dann eben auch mal eine Mondbasis bauen, die dann dauerhaft besetzt ist, so wie das heute mit der ISS in der Erdumlaufbahn der Fall ist.
Was will man mit einer dauerhaft besetzten Station auf dem Mond erreichen?
Nun, mit so einem dauerhaften Betrieb einer Mondstation, da könnte man jene Erfahrungen sammeln, die für das Überleben im All notwendig sind, wenn man ganz weit fliegen möchte, beispielsweise zum Mars. Und Astronomen, die würden auf dem Mond auch ganz gerne ein Radioteleskop bauen, denn auf der Rückseite des Monds, da wäre so ein Teleskop von der störenden Radiostrahlung der Erde sehr gut abgeschirmt. Also in den vergangenen 50 Jahren hat sich einfach technologisch ungeheuer viel getan. Es gibt eine neue Generation von Wissenschaftlern und Ingenieurinnen, die nun mit neuer Technik den Mond ganz anders erforschen wollen und auch viel intensiver als Testfeld für neue Weltraumtechnologien nutzen wollen, als das bei Apollo jemals der Fall war.
Weshalb sind es wieder die Amerikaner, die bezüglich der Rückkehr zum Mond so aufs Tempo drücken?
Naja, die USA gehen davon aus, dass auch China in den kommenden Jahren erfolgreich ein Astronautenteam auf den Mond schicken könnte. Und da sehen sie sich dann eben herausgefordert, nicht untätig daneben zu stehen und einer anderen Nation dann zur Übernahme von Platz 1 in der Rangliste der Raumfahrtnationen gratulieren zu müssen. Und politisch sieht man in den USA auch parteiübergreifend die Zeit dafür gekommen, einen Makel der Apollo-Flüge zu korrigieren. Denn mit den Apollo-Flügen erreichten weiße Männer, bis auf einen, alle Militärpiloten den Mond. Und nun soll auch die erste Frau und die erste Person of Color den Mond erreichen. Wenn alles klappt, im Jahr 2025, ich meine, es wird eher 2026 oder 2027. Und noch wichtig, die USA wollen das Projekt nicht wie in den 60er Jahren alleine durchziehen. Die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, die ist für den Bau des Antriebs- und des Lebenserhaltungssystems der Mondraumschiffe verantwortlich, also für einen ganz wichtigen Teil. Und im Gegenzug wird mit Sicherheit die erste Europäerin oder der erste Europäer den Mond betreten können.